und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von 3 Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Heute widme ich mich einem, wie ich finde, sehr wichtigen und leider immer noch tabuisierten Thema, nämlich sexualisierte Gewalt bei Frauen in Bezug auf Geburt und Schwangerschaft. Wie kann man eine Schwangerschaft und Geburt gut begleiten, wenn man mit einer Betroffenen arbeitet? Und wie kannst du als Betroffene dich gut schützen im Kontext von Schwangerschaft und Geburt? Ich glaube, dass viele Fragen hier gut beantwortet werden oder es mehr Klarheit gibt für beide Seiten. Ich spreche heute hier mit Martina Kruse. Sie ist Hebamme, systemische Beraterin und Trauma-Fachberaterin. Sie hat sich spezialisiert auf genau dieses Thema, nämlich sexualisierte Gewalt in Bezug auf Geburt, Geburtshilfe. Sie hat sich spezialisiert auf genau diesen Bereich, dieses spezielle Gebiet, nämlich Geburtshilfe bei Frauen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Wir haben uns hier sehr bemüht, eine traumasensible Sprache zu wählen. Wir hoffen, dass wir in dieser Folge auch nicht triggern. Das kann man natürlich ja nicht immer garantieren, aber wir haben uns auf jeden Fall sehr bemüht und ich hoffe, wenn du selbst betroffen bist, dass dir die Folge gut tut, dir Kraft spendet. Und wenn du magst und uns auch sehen möchtest, kannst du uns auf YouTube auch zuschauen. Ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute, gerade dann, wenn du Gewalterfahrung machen musstest, eine positive Schwangerschaft und dass du eine selbstbestimmte und positive Geburtserfahrung machen kannst, die für dich vielleicht sogar ein bisschen eine Art heilende Wirkung entfalten kann. Liebe Martina, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich bin ganz dankbar, dass ich heute hier mit dir sprechen kann über ein Thema, das mich schon lange beschäftigt und wo ich das Gefühl habe, man findet irgendwie zu wenig Informationen darüber. Wir wollen sprechen über das Thema Geburt bei Frauen mit Gewalterfahrung, sexualisierter Gewalt. Und vielleicht magst du dich einmal vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen.
Ja, gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Das freut mich sehr, dass ich zu diesem Thema heute mit dir sprechen kann, weil es einfach so ein unfassbar wichtiges Thema und noch immer ein doch reichlich tabuisiertes Thema ist. Ich sitze hier in Köln. Ich bin Hebamme von Haus aus, habe lange Jahre in der Geburtshilfe gearbeitet mit all dem, was man da so macht, mit Geburtsvorbereitung, ambulanter Betreuung, Geburtshilfe und bin jetzt seit vielen Jahren in den frühen Hilfen tätig. Das heißt, ich arbeite mit Familien von Schwangerschaft bis zweites Lebensjahr so ungefähr. Das ist so der eine Teil meiner Arbeit. Der andere Teil ist der, weshalb ich heute hier sitze. Ich bin Anfang der 2000er Jahre mehr oder weniger per Zufall über dieses Thema gestolpert und habe da auch eine Erklärung gefunden, warum es in der Geburtshilfe manchmal so ist, wie es ist, warum manchmal Frauen so reagieren unter der Geburt, wie sie reagieren. Ich bin über eine Bekannte hier in Köln an den Notruf für vergewaltigte Frauen, Gewalt gegen Frauen e.V. geraten. Und die hat mich mal mitgenommen zu einem Arbeitstreffen. Und da bin ich auch heute immer noch mit Frau in dem Verein. Die arbeiten in erster Linie frei, also nicht freiberuflich, sondern ehrenamtlich mit Frauen, die Gewalt erfahren haben. Und ich habe mit der Beschäftigung mit dem Thema eine Erklärung dafür bekommen, warum es manchmal so ist, wie es ist. Mhm. Wie es so ist, Themen lassen einen nicht los. Man sucht sich Themen nicht, sondern Themen finden einen. Und seitdem habe ich nicht aufgehört, mich mit dem Thema zu beschäftigen in all seinen Facetten. Ich habe dazu in meinem Studium gearbeitet und meine Masterthesis und meine Bachelorthesis darüber geschrieben. Und vor 7 Jahren ist mein Buch erschienen, Traumatisierte Frauen begleiten. Das ist damals aus einem Gedanken raus erschienen, dass ich gedacht habe, es gibt so viele Bücher zum Thema Trauma und es gibt so viel zum Thema Geburtshilfe, aber es gibt eigentlich nichts, was das zusammenbringt. Deshalb habe ich mich mal an den Schreibtisch gesetzt.
Ja.
Ich bin Trauma-Fachberaterin und ich arbeite hier in Köln in freier Praxis mit Frauen, mit Paaren, die nach einer Geburt während der Schwangerschaft zu mir kommen, weil sie entweder vorbelastet sind und Themen aus ihrer Vergangenheit mitbringen und schwanger sind oder aber, weil sie Gewalt unter der Geburt erfahren haben. Und ich bilde Fachkräfte fort zu den Themen Gewalt und Geburtshilfe, also die Begleitung von traumatisierten Frauen, aber auch Prävention von Gewalterfahrungen unter der Geburt.
Ja, Wahnsinn. Und du arbeitest sowohl mit Frauen, betroffenen Frauen zusammen, als auch mit Fachleuten. Was ist eher so dein Schwerpunkt?
Auch beides. Beides ist total wichtig. Also ne, die Arbeit mit den Fachkräften ist total wichtig, um eine Prävention zu haben, zu vermeiden, dass gewaltbetroffene Frauen unter der Geburt retraumatisiert werden, dass sie einfach die Betreuung bekommen, die sie brauchen und verdient haben. Aber auch, um zu verhindern, dass Frauen oder Paare aus der Geburt rauskommen und sagen, bis hierher war alles okay, aber das, was ich jetzt erfahren habe, war Gewalt. Von daher geht das eine oder das andere nicht. Und mit Frauen, mit Paaren zu arbeiten in der Schwangerschaft, finde ich einfach unglaublich wichtig, weil es so wenig gibt, die diese Kombination mitbringen, die sowohl Fachwissen aus der Geburtshilfe haben und Kreißsaal auch schon mal von innen gesehen haben, als auch mit dem Thema Trauma sich gut auskennen und da den Frauen was anbieten können, weil es einfach ein besonderes Thema ist. Es ist eine Arbeit mit zwei Generationen immer.
Ja, und es ist eigentlich ja so wichtig, dass beides zusammengreift, weil wir so viele Betroffene einfach auch haben, ne?
Ja, also das finde ich in der Tat das Erschreckende dabei, dass die Zahlen immer noch dramatisch unterschätzt werden.
Ja.
Wenn ich mit Fachleuten, mit Fachkräften arbeite und standardmäßig am Anfang frage, wie hoch die Prävalenz ist, was sie so schätzen, merkt man in den letzten Jahren, dass die Zahlen bekannter werden. Vor 5 Jahren oder vor 7 Jahren, als ich meine Masterthesis geschrieben habe und Kolleginnen interviewt habe, wie oft sie mit dem Thema Trauma im Kreißsaal zu tun haben, kam wirklich ernst gemeint von berufserfahrenen, guten Kolleginnen Rückmeldungen von, ja, 30 Jahre bin ich Hebamme, 3-4 Mal habe ich das erlebt, wo ich immer gedacht habe, boah, was fliegt hier alles unterm Radar? Ne, was kriegen wir in den Kreißsälen alles nicht mit? Und wie wichtig wäre es, das mitzukriegen für beide Seiten? Also sowohl für die Frauen, als auch für die Fachkräfte, weil das ihr Arbeiten einfach sehr viel leichter macht, wenn sie wissen, mit was sie es zu tun haben.
Absolut, absolut. Das ist wirklich erschreckend und zeigt eben, wie komplex es ist und wie schwierig es eben auch sein kann, in so eine Geburtssituation zu gehen, wenn man so ein Erlebnis hatte oder mehrere Gewalterfahrungen gemacht hat. Also überhaupt zu wissen, dass die meisten, die dort auf der anderen Seite sozusagen stehen, da nicht ausgebildet sind. Das ist ja auch einfach wichtig. Ne? Ja. Und ich frage mich halt, was kann man machen, wenn man selbst betroffen ist? Also wenn man solche Erfahrungen und Erlebnisse leider in seiner Biografie zu verzeichnen hat und man jetzt eben ein Kind erwartet. Ich denke mal, die Schwierigkeiten gehen wahrscheinlich schon in der Schwangerschaft los. Oder was würdest du denken? Also auch an Gedanken, die man sich macht oder auch, also selbst ich finde das zum Beispiel äußerst unangenehm, zu meiner Gynäkologin, die ich sehr mag, zu gehen und auf diesem Gynäkologiestuhl zu sein. Ich finde das wirklich, das ist ja schon eine ausgelieferte Position für Frauen, die jetzt keine sexualisierte Gewalt erlebt haben. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass das alles, also auch schon diese vielen Untersuchungen, die vielleicht stattfinden in der Schwangerschaft, schon eine Herausforderung sein können.
Gut, dass du ein Konjunktiv nutzt. Das finde ich ganz, ganz wichtig dabei im Kopf zu haben, dass es da nicht eine feste Regel gibt. Ne?
Ja.
Schwangerschaft und Geburt ist für jeden was Individuelles und jede Gewalterfahrung ist individuell, ne? Auch wenn das nicht ein persönliches Problem ist, nicht, dass ich da falsch verstanden werde, sondern es ist ein gesellschaftliches Thema. Aber für die eine ist es überhaupt kein Thema, zur Gynäkologin zu gehen oder auch zum Gynäkologen zu gehen, sich untersuchen zu lassen. Für die andere ist es vielleicht ein Riesenangang. Das heißt, über all dem, was wir heute sprechen, steht ein riesengroßer Konjunktiv. Das kann sein, das kann aber auch eine unglaublich heilsame Erfahrung sein, den Körper mal in einer ganz anderen Fähigkeit kennenzulernen, als sehr konstruktiv, als lebensschaffend und als sehr positiv besetzt. Insofern kann eine Geburt, eine Schwangerschaft auch sehr, sehr heilsam sein. Und auf dem Weg zur Regeneration sehr viel Gutes mit sich bringen. Aber in der Tat ist es für viele gewaltbetroffene Frauen schon ein Thema. Mir hat eine Mutter, die ich mal interviewt habe zu dem Thema, gesagt, dass sie durchaus erwartet hätte, dass die Geburt schwierig wird. Was sie nicht erwartet hat, ist, dass das Wochenbett so schwierig wird. Das heißt, auch da muss mein Fokus hingehen. Du hast gefragt, was ich gewaltbetroffenen Frauen an die Hand geben würde oder mit auf den Weg geben würde. In erster Linie ein, schau, was dir gut tut. Und schau, was für dich geht und trau deinen eigenen Wahrnehmung, wobei genau das manchmal das Schwierige ist. Das ist eine Traumafolge, dass also die eigenen Wahrnehmungen häufig anders bewertet werden oder in Frage gestellt werden oder vielleicht auch gar nicht wahrgenommen werden. Ich finde es wichtig zu wissen, dass in der Schwangerschaft alles sein kann und nichts sein muss. Nirgendwo steht geschrieben, dass man sich jedes Mal vaginal untersuchen lassen muss. Nirgendwo steht geschrieben, dass man dafür auf diesen Günnstuhl klettern muss. Von daher finde ich es da schon mal wichtig, wirklich eine Aufklärung zu haben, zu wissen, wenn ich nicht will, dann muss ich auch nicht.
Das hatte ich gehofft, dass du das sagst, ja. Ja, das ist wichtig. Ja, weil man, es gibt so Standards.
Genau.
Genau. Und man denkt dann, vielleicht, wenn man das erste Mal ein Kind bekommt, das ist ganz normal und das normale Prozedere und ich muss da auch durch, ob ich jetzt will oder nicht. Ja. Aber es gibt eben auch Alternative und auch alternative Orte.
Ja.
Noch. Und ich hoffe, hoffentlich weiterhin und hoffentlich auch wieder mehr.
Ja, ich bin da zuversichtlich.
Sehr schön, ich auch. Auch Optimistin. Genau, also dass es sowas gibt wie Geburtshäuser zum Beispiel, wo einfach auch anders auf eine Schwangerschaft geblickt wird, die vielleicht einfacher sein könnte. Also dass man einfach so ein bisschen individueller auch schaut, was brauche ich nun, was tut gut und was ist vielleicht auch schwieriger.
Ja, und es gibt auch unglaublich viele gute, sehr sensible gynäkologische Ärztinnen mittlerweile, ne, die Absolut. Dieses Thema erkannt haben und die Absolut. Sehr auf die Bedürfnisse der Frauen eingehen und ne, die auch längstens davon abrücken, dass man jedes Mal irgendwie das ganze Programm fahren muss. Ne. Da hat sich ja auch in den letzten Jahren ein bisschen was in der Wahrnehmung geändert, erfreulicherweise, auch in den Kliniken im Übrigen, nicht nur in den Geburtshäusern. Es gibt auch tolle Kliniken, die sich weiterentwickelt haben. Ich habe in den 80er Jahren Geburtshilfe gelernt. Ich bin ja schon so ein altes Eisen. Ne? Mhm. 80 bis 88 habe ich meine Ausbildung gemacht und ich kann heute mit Fug und Recht sagen, das geht gar nicht mehr. Das war damals für uns normal. Und ne, die Frauen sind häufig auch mit der Einladung gekommen. Das muss eben so sein. Ne? Und das ist genau die Krux bei dem Thema. Dieser Frauen, die Gewalt erfahren haben, die massive Gewalt erfahren haben, haben häufig das Gefühl, dass sie nicht richtig sind. Alle anderen können zur Gynäkologin gehen und lassen sich untersuchen, haben da überhaupt kein Thema mit. Also muss bei mir doch was falsch sein, wenn ich merke, ich kann das nicht oder wenn ich merke, ich erinnere überhaupt nicht diese Untersuchung und lasse die über mich ergehen und bin eigentlich in der Dissoziation. Und das finde ich auch wichtig zu vermitteln, dass alles, was man fühlt, was man wahrnimmt, so ein intuitives Gefühl von, das will ich nicht, das tut mir nicht gut hat, das wirklich auch zu äußern und zu sagen, das geht für mich nicht.
Ne? Ja, ja. Das finde ich auch ganz, 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 ganz wichtig, sich da nicht so ausgeschlossen selber zu fühlen. Ne? So alle anderen sind anders und das ist ja auch einfach nicht so. Also ja, viele Frauen haben Probleme mit diesen Untersuchungen, also ganz, ganz unabhängig von den Erfahrungen. Und ich fand es auch jetzt nochmal spannend, dass du gesagt hast, mit massiver Gewalterfahrung, da gibt es ja eben Abstufungen, also Sachen, die man vielleicht auch selber gar nicht so richtig als gewaltvoll erlebt hat und trotzdem da ganz schön dran zu knabbern hat. Und diese Dunkelziffer ist, glaube ich, auch dadurch ganz schön hoch, weil viele Frauen das gar nicht so richtig wahrnehmen, wo hat hier eigentlich, oder war das jetzt ein sexueller Übergriff oder habe ich das nur, ist das nur mein Gefühl? Und eben auch, da hattest du ja gerade auch so gesagt, auch das eigene Gefühl zu hören und das ernst zu nehmen und der eigenen Wahrheit auch zu trauen. Ja. Das ist auch nochmal so wichtig. Ne? Gewalt kann ja ganz früh beginnen auch.
Unbedingt. Also wir haben wenig belastbares Zahlenmaterial. Wir haben Hellfeld, das ist die Kriminalstatistik. Wir wissen aber, dass, ich habe letzte Tage noch eine Zahl gehört aus irgendeiner Studie, ich weiß nicht mehr genau, welche Studie es war, aber dass das Dunkelfeld 250 Mal so hoch ist wie das Hellfeld. Ne? Ja. Wir wissen aus den Zahlen, aus den Erhebungen, die wir haben, dass jede dritte Frau in ihrem Leben körperliche Gewalt erfährt und häufig genug in der eigenen Partnerschaft. Mhm. Wir wissen, dass jede fünfte Frau sexualisierte Gewalt erfährt. Ne? Wir wissen, dass 5% aller Frauen seit ihrem 15. Lebensjahr vergewaltigt wurden. Das heißt, wir haben da durchaus Zahlenmaterial. Die Bundesregierung hat uns eine neue Studie in Auftrag gegeben. Das heißt, wir werden vermutlich in 1-2 Jahren auch nochmal neue Zahlen haben. Ich gehe nicht davon aus, dass sie sich wesentlich davon unterscheiden werden, von dem, was wir jetzt an Zahlenmaterial vorliegen haben. Das heißt, wir reden hier nicht von Einzelfällen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das finde ich auch als Botschaft an die Frauen, die jetzt vielleicht gerade den Podcast hören, ganz, ganz wichtig. Weil viele sich mit dem Thema alleine fühlen und das Gefühl haben, nur mir ist das passiert. Mhm. Dem ist nicht so. Ja. Wenn wir die Zahlen uns angucken, dann können wir davon ausgehen, dass in den Kreissälen die Zahlen ja genauso hoch sind. Die meisten Frauen bekommen im Laufe ihres Lebens ein oder mehrere Kinder. Das heißt, in den Kreissälen wird ein Querschnitt durch die Bevölkerung gesehen. Wir können davon ausgehen, dass in den Kreissälen ein hoher Prozentsatz der Frauen, die betreut werden unter der Geburt und auch in den Geburtshäusern und in der Hausgeburtshilfe, ein großer Prozentsatz Frauen ist, die Gewalt erfahren haben. Das ist schwierig, das auf eine Gewaltform zu begrenzen, ob nun psychische Gewalt, sexualisierte Gewalt, körperliche Gewalt. Das eine kommt meist ohne das andere nicht aus. Also ne, wenn ich sexualisierte Gewalt erfahre, habe ich oft auch psychische Gewalt oder körperliche Gewalt erfahren. Ne, von daher gibt es da auch eine Akkumulation von unterschiedlichen Ursachen, warum ich vielleicht mehr Bedürfnisse habe oder andere Bedürfnisse habe und Geburt und Schwangerschaft anders erlebe, als ich gedacht habe, dass ich es erleben würde. Eben nicht als die Zeit der frohen Erwartung, ne, oder die schönen euphemistischen Beschreibungen, die wir haben, sondern im Gegensatz dazu einfach als eine sehr belastete Zeit, wo ich mit mir, mit meinem Körper, mit meinen Ideen, mit Wahrnehmung einfach nicht im Reinen bin, weil ich vielleicht vorher einen guten Weg gefunden habe, wie ich meinen Alltag managen kann und gut damit zurechtkommen. Aber jetzt kommt eine völlig neue Herausforderung. Ich erlebe meinen Körper wieder, oder ich kann konjunktiv, meinen Körper wieder fremdbestimmt erleben. Mhm. Das, was gesellschaftlich so wunderbar konnotiert ist und in der Regel von der Gesellschaft auch als positiv erlebt wird, eine Kindsbewegung zum Beispiel. Und bewegt sich's schon, ne, mit so großen Augen. Ne, wenn man sich vorstellt, ich bin jetzt jemand, der das ganz schrecklich findet, weil ich das nicht kontrollieren kann, weil da was mit meinem Körper passiert, wo ich nicht weiß, wann bewegt sich das, wie fühlt sich das an, ich das Gefühl habe, das ist eher so ein Alien und bestimmt nichts Schönes, kriege ich aber mit so einer positiven, mit großen und strahlenden Augen ausgedrückten Frage signalisiert, das muss aber ganz toll sein. Mhm. Also stehe ich da und fühle mich falsch, weil ich finde es ja nicht toll, ne? Und gebe dann aber nach außen, weil ich will ja auch vielleicht nicht als schon in der Schwangerschaft als wieder die gekennzeichnet werden, die so ganz anders ist, und stehe da und sage, toll. Ja. Ne? Damit ist ein Gespräch zu Ende. Und das ist so schade dabei. Und man kann diese Frage, die auch für Fachleute einfach wichtig ist, zu wissen, ob sich ein Kind bewegt, wie sich ein Kind bewegt, ne, man kann die ganz anders formulieren. Also man kann ja auch einfach fragen oder nur das durch 1-2 Sätze ergänzen und sagen, ne, sie sind jetzt in der 20. Woche. Das ist so ein Zeitraum, wo die Kinder meist anfangen, sich zu bewegen und Mütter das anfangen zu spüren. Das wird von der einen als sehr schön und als sehr freudig erlebt. Für die andere ist es sehr schwierig. Die hat das Gefühl von, was ist das da für ein Alien im Bauch? Wie ist es denn für sie?
Ja.
Damit signalisiere ich gleich, egal was du spürst, es ist okay.
Alles gut.
Ja. Alles gut.
Ja.
Und ich mache ein Gesprächsfeld auf. Ich erlaube zu sagen, ich finde es schrecklich. Ohne dass ich das Gefühl habe, ich werde dafür bewertet. Und das finde ich so wichtig dabei. Und das sind so Kleinigkeiten, die man sprachlich einfach so einfach verändern kann.
Ja, ja. Ja, sehr wertvoll. Das klingt sehr gut. Wenn wir jetzt nochmal in die Perspektive schlüpfen der Schwangeren, was hast du denn das Gefühl, wenn es so langsam zur Geburt kommt, worauf könnte sie vielleicht achten oder wie kann sie sich vielleicht auch ein Stück weit vorbereiten oder schützen, dass, dass es einfach einen guten Verlauf für sie persönlich nimmt, dass sie nicht sich so ausgeliefert fühlt zum Beispiel bei der Geburt?
Entschuldigung. Aber wieder. Auch da haben wir wieder so zwei Ebenen. Das eine finde ich aus der Perspektive der schwangeren Person raus, wirklich zu schauen, was gibt mir eigentlich Sicherheit? Was brauche ich unter der Geburt in diesem besonderen Moment, von dem ich noch so gar keine Ahnung habe, von dieser Blackbox? Ne? Mhm. Was sind die Dinge und die Menschen, die mir Sicherheit verheißen, mit denen ich mich geborgen fühle? Ne? Mhm. Das kann ganz unterschiedlich sein. Das kann eine Unterstützungsperson sein, die mitkommt zur Geburt, ne? Die einfach für mich einen Schutzrahmen bietet, einen Anker bietet. Ne? Das können aber auch so banale Dinge sein, wie ich habe immer mein kleines Kopfkissen mit dabei oder eine besondere Musik oder einen guten Duft, der mir gut tut. Ne? Das sind so die Rahmenbedingungen. Ne? Ganz wichtig zu schauen, wo will ich mein Kind auf die Welt bringen? Ne? Was ist für mich da einen Rahmen? Brauche ich eine 1:1-Betreuung? Ne? Brauche ich die Sicherheit von der Klinik? Könnte es vielleicht eine Beleghebamme sein? Oder ist es doch eher das Geburtshaus? Oder will ich einfach die Anonymität einer großen Klinik, wo niemand von mir was weiß? Wo ich, ne, ohne irgendwie erkannt zu werden als die Frau, die mal Gewalt erlebt hat. Ne? Auch das kann ein Weg sein. Also da wirklich gut zu schauen, was brauche ich? Ne? Was erwarte ich von den Personen, wenn ich schon mal in einer so existenziellen Situation war? Also jetzt gerade beim ersten Kind ist natürlich schwierig zu überlegen, was brauche ich unter der Geburt, wenn ich gar nicht weiß, was auf mich zukommt. Ja. Aber trotzdem kann ich ja überlegen, was tut mir im Verhalten mit Menschen gut? Ne? Brauche ich es, dass bei jeglicher Form von Körperkontakt mein Einverständnis eingeholt wird? Ne? Mhm. Selbst bei scheinbar belanglosen Dingen wie an die Schulter angefasst werden oder Hand geben oder sowas. Ne? Ich weiß ja nicht, was das ist, was die Frau, mit der ich arbeite, triggert. Ne? Von daher ist das wichtig, dass das Fachpersonal da auch eine Rückmeldung kriegt, was sein darf, was nicht dahin sein darf.
Das heißt, du würdest es schon im Vorfeld kommunizieren, also dass du sagst, ich habe das und das erlebt, deswegen bitte ich darum, dass traumasensibel gearbeitet wird und das wäre für mich zum Beispiel wichtig. Ich habe auch mal von einer Geschichte gehört, dass eine Frau sagte, komm bitte nicht von hinten an mich ran, sondern immer von vorne, das ist mir ganz wichtig. Ne? Ja. Also, dass man,
ich halte das für wichtig.
Ja,
ich auch. Das ist aber eine individuelle Entscheidung. Also ich habe auch schon mit Frauen gesprochen, die gesagt haben, ich habe es gesagt und ich hatte das Gefühl, danach war die Fachperson so unsicher, dass ich das Gefühl hatte, ich muss schon wieder die Starke sein, die Kontrolle behält. Ich würde es beim nächsten Mal nicht mehr sagen. Das heißt, das war das mit den zwei Ebenen. Das Thema offen zu machen, macht Sinn, wenn es gehört werden kann. Wenn es nicht gehört werden kann, wenn da keinerlei, ich sag mal, mir fällt jetzt kein besserer Begriff ein, kein Maßnahmenplan in der Klinik oder keine Resonanzfläche, ist ein besserer Ausdruck, in der Klinik für da ist, dann macht es wenig Sinn, das zu sagen. Dann treffe ich auch verunsicherte Leute, die nichts falsch machen wollen und das trägt meist nicht zur Sicherheit bei, zum Sicherheitsgefühl bei. Und das ist die zweite Ebene, dass ich den Fachkräften immer empfehle, nach Gewalterfahrung zu fragen bei der Anamnese. Aus mehreren Gründen. Auf der einen Seite, um den Frauen klarzumachen, du bist nicht alleine, du wirst hier gehört. Wir wissen, dass das ein Thema ist und uns ist es wichtig zu hören, was du brauchst.
Mhm. Ja.
Das, wenn ich in der Klinik erreiche, dass die Frage in die Anamnese aufgenommen wird, dann setzt sich in der Regel das Personal auch mit dem Thema ein Stück weit auseinander. Die müssen ja nicht das Traumaheile machen, sondern deren Aufgabe ist es, die Frauen gut durch die Geburt zu begleiten und gut durchs Wochenbett zu begleiten. Das heißt, die kriegen was auch an die Hand. Ne? Wenn sie dann auf eine Frau treffen, die zum Beispiel, wie du es gerade gesagt hast, das nicht von hinten nähern oder Vierfüßlerstand geht gar nicht oder ne, der Satz gleich ist vorbei geht gar nicht oder hinterher gibt es die Belohnung. Ne? Das kann ich nicht hören, das triggert mich. Ne? Oder aber, wenn sie merken, ich dissoziiere, ich bin abwesend, sagen Sie bitte dieses oder jenes oder tun Sie das oder ne, was auch immer, dann geht es mir wieder besser, dann kann ich zurückkommen. Ne? Mhm. Die kriegen ja was Aktives an die Hand, das Fachpersonal. Das kann die Situation ja nicht besser machen.
Absolut, ja. Hast du denn das Gefühl, dass da eher mit Angst dir da auch begegnet wird? Also, dass Fachleute dann eher denken, ich will es lieber aber nicht ansprechen? Also, ist das so die Resonanz, die du bekommst? Also, lieber das Thema meiden oder es wegignorieren, weil man sich da nicht kompetent fühlt oder so?
Das ist ein Riesenthema. Also, Fachkräfte im Gesundheitswesen sind eine wahnsinnig wichtige Schnittstelle, weil die Frauen sehen Und weil wir gerade in der Geburtshilfe häufig auch immer noch sowas wie einen Vertrauensvorschuss genießen. Das ist sollte ein Safe Space sein, wie man so schön sagt. Ja. Ich erlebe aber in der Tat bei den Fachkräften, dass die unsicher sind bei dem Thema. In der grundständigen Hebammenausbildung ist das bis vor wenigen Jahren das Thema vollkommen ignoriert worden. Ich habe in meiner Ausbildung kein Wort über Gewalt gegen Frauen gehört. Und ne, das gab es ja alles gar nicht. Das ist ja alles.
Nein, das ist alles jetzt
2015 jetzt erst gekommen. Importiert worden. Das ist eine ganz neue Erfindung, die aus dem Ausland zu uns gebracht wurde.
Ja, genau. Ganz wichtig auch nochmal dazu sagen.
Das ist nicht meine Überzeugung. Das gab es schon immer und das wird es vermutlich leider auch noch viele, viele Jahre lang geben. Aber das heißt, wir treffen da auf Fachpersonen häufig, die zwar wissen, dass es das Thema gibt, die häufig die Relevanz für ihren eigenen Bereich aber nicht kennen. Warum das ein Thema für die Geburtshilfe ist und die keinerlei Handlungsmöglichkeiten haben, die wirklich manchmal Angst haben, nach Gewalterfahrung zu fragen, weil sie denken, mir fliegt jetzt hier gleich die Büchse der Pandora um die Ohren. Oder auch, weil sie denken, das ist ein viel zu privates Thema. Und Gewalt gegen Frauen ist niemals privat, sondern ist ein gesellschaftliches Thema. Das ist natürlich eine private Frage, unbenommen. Aber ich frage hier in der Anamnese ausschließlich private Dinge. Also die Frage nach früheren Vaginalinfektionen finde ich persönlich eine sehr private Frage. Erzähle ich nicht jedem. Insofern würde ich da Fachleuten eher Mut machen, sich mit dem Thema zu beschäftigen und zu überlegen, wie man danach fragen kann, wie man das rahmt, dass man das im Kontext setzt und sagt, es gibt so viele gewaltbetroffene Frauen und das kann einfach unter der Geburt auch Ängste auslösen oder besondere Situationen auslösen. Deshalb haben wir uns angewöhnt, Frauen danach zu fragen, ob ihnen schon mal jemand wehgetan hat, ob sie schon mal gegen ihren Willen zu irgendwas gezwungen worden sind. Da geht keine Büchse der Pandora auf, weil die Betroffenen schon seit vielen Jahren mit diesen Erfahrungen leben.
Ja.
Und die jetzt nicht ob dieser Frage plötzlich dastehen und sagen, jetzt muss es sein.
Jetzt erinnert fällt es mir auch wieder ein. Und ganz ehrlich, selbst wenn es so wäre und es fiele ihr dann wieder ein, ist das ein besserer Zeitpunkt, als dass es ihr bei der Geburt einfällt. Also selbst dann wäre es ja noch besser.
Ja, absolut.
Also auch wenn das Quatsch ist, aber ja, es ist ein besserer Zeitpunkt. Und jetzt, wenn wir an das Fachpersonal jetzt nochmal denken, dann wäre das wahrscheinlich auch so, dass du sagen würdest, es wäre gut, in der Akte steht gleich ganz oben irgendwie, stehen dann eben diese Besonderheiten vielleicht oder dass es irgendwie markiert ist. Wenn wir jetzt das Beispiel nehmen mit dem bitte nicht von hinten an die Frau herantreten oder nicht der Vierfüßlerstand oder so, dass es irgendwo halt auch vermerkt ist und zwar so, dass man es auch sofort sieht und jeder, der eben vielleicht nach einem Schichtwechsel irgendwie reinkommt, sofort weiß, okay, hier bin ich an der und der Stelle einfach vorsichtig, um nicht eine Retraumatisierung zu provozieren.
Wenn die werdende Mutter ihr Einverständnis dazu gibt, ist es total wichtig, dass es im Amt steht. Ne? Ob das quer drüber rot gemarkert stehen muss, so dass es jedem, der den es vielleicht auch nichts angeht, direkt ins Auge fällt, ist eine ganz andere Frage. Ne? Aber beim Thema Traumasensibilität ist ja auch die Transparenz ganz wichtig und das Vertrauen, was geschützt werden muss. Das heißt, solche Informationen sind natürlich wichtig, wenn sie dann weitergegeben werden, weil es nützt nichts, wenn die Kollegin, die die Anamnese gemacht hat, aber bei der Geburt nicht dabei ist, weil die Informationen hat, aber sonst niemand. Ne? Ja. Dann wäre das wahrscheinlich nicht besonders hilfreich. Aber ich würde immer die Mutter oder die werdende Mutter um Einverständnis bitten, dass ich diese Informationen gerne weitergeben würde, um sicherzustellen, dass die relevanten Personen die auch haben.
Genau. Und von der anderen Seite her wäre es ja wahrscheinlich, als würde ich denken, sinnvoll, wenn man mit einer Begleitperson zur Geburt kommt, sehr oft der Partner oder die Partnerin, aber vielleicht ja auch eine Doula oder Freundin, Mutter, wer auch immer, dass diese Person eben auch die Informationen hat und im Zweifel, wenn das jetzt irgendwo untergegangen ist, dann eben auch nochmal vielleicht ein kurzes Gespräch führen kann mit dem Personal.
Ja.
Dass man da eben
Personen sind total wichtig.
Genau, dass man da aus dieser Ohnmacht oder Hilflosigkeit sich eben im Vorfeld rausbringen bzw. sich davor schützen kann, indem man eben eine Person hat, die einen schützt. Da würde ich jetzt auch nochmal sagen, guckt, ob das vielleicht auch wirklich zwei Personen sein können, die eingeweiht sind. Weil es immer mal sein kann, dass es ganz blöde Umstände gibt und eine Person ist plötzlich erkrankt und kann nicht mit oder irgendwas ist. Geht nicht ans Handy, das Handy ist plötzlich in den Brunnen gefallen oder was auch. Es gibt halt einfach Gründe, warum irgendwie, was einfach dazwischen kommen kann, dass man sich sozusagen ein gutes Backup baut, dass da auf jeden Fall eine vertraute Person an der Seite sein kann.
Ja. Ein anderer Aspekt, der mir gerade kommt, wir reden ja jetzt vorzugsweise über das Thema, ich habe früher Gewalt erfahren. Mhm. Ein anderes Thema, das fiel mir gerade ein, als du sagtest, Begleitperson, Partner, Partnerin. Es gibt ja auch eine Menge Frauen, die noch in einer aktuellen Gewaltsituation leben, wo quasi nicht ein Schutz mitkommt zur Geburt, sondern derjenige, der dafür verantwortlich ist, der die Gewalt ausübt. Und das ist, glaube ich, immer was ganz Besonderes. Das ist so einer der Momente, wo ich immer denke, auch wenn in den 80ern in der Geburtshilfe vieles nicht schön war in den Ausbildungsbetrieben, was ich ein wenig vermisse, was ich mir wünschen würde, dass es wieder eingeführt wird, ist die Zeit, die wir damals mit den wehenden Personen alleine zusammenhalten als Fachperson. Damals war klar, die Begleitperson saß im Wartezimmer, während die Frauen schon mal in den Kreißsaal aufgenommen wurden, die Aufnahmeuntersuchung gemacht wurden, die Anamnese gemacht wurde. Das heißt, wir hatten immer so eine halbe bis Stunde Zeit, wo wir mit den Frauen alleine waren. Und das ist heute manchmal schwierig. Also ne, wenn ich heute einen Partner, das sage ich jetzt extra so, weil es meistens die männlichen Partner sind, die Gewalt ausüben, wenn ich die mit dabei habe, sind das häufig sehr Kontrollierende, die ein hohes Interesse daran haben, dass die Frauen eben nicht alleine sind, ne, die bei jeder Vorsorgeuntersuchung mit dabei sind, die zu jedem Gespräch in der Klinik mit dazu kommen, ne, aus Sorge heraus, dass die Frau irgendwas sagen könnte, was ihm nicht gefällt. Ne. Da muss man Wege finden, da würde ich begrüßen, wenn man Wege findet, dass wieder Standard wird, dass man auch mal ein halbes Stündchen mit den Frauen alleine hat, dass es ganz normal ist.
Kann man dann nur hoffen, dass die Person mal aufs Klo muss? Aber ja, also es ist wirklich absolut, es ist total, ich sehe das total als Schwierigkeit und ich sehe es auch als Schwierigkeit, wenn die Gebärende mit einer Fachperson alleine im Raum ist, dass auch da wieder Gewalt passieren kann. Also auch so rum, es ist ja möglich, es ist wirklich, wenn wir jetzt eben in diesem Podcast ja wahrscheinlich vor allem Schwangere ansprechen, dann ist es, was würdest du da empfehlen? Ja, wenn man vielleicht schon spürt, so ich bin in einer gewaltvollen Beziehung, ich werde sehr stark kontrolliert, wie kann ich das überhaupt äußern, ne, dass ich Gewalterfahrungen gemacht habe oder immer noch mache oder wie kriege ich das hin, dass mein Partner nicht mit zur Geburt kommt oder, ne, also wie kann ich diesen Raum irgendwie traumasensibel gestalten? Es ist ja super schwierig. Also gibt es da irgendwas, wo du denkst, ja, das würde ich vielleicht in die und die Richtung, also erst aus der gewaltvollen Beziehung würde man die Frauen natürlich am liebsten sofort rausholen.
Aber nicht so einfach.
Es ist manchmal wirklich gerade in toxischen Beziehungen überhaupt nicht einfach.
Also es gibt gute Beratungs- und Unterstützungsangebote. An dieser Stelle zu nennen wäre zum Beispiel das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Es gibt in jeder größeren Kommune Frauenberatungsstellen, die Schutz bieten, die anonymisiert Unterstützung anbieten können. Es gibt im Internet eine Menge Seiten, Frauenhäuser, ne? So die ganzen Hilfsorganisationen, die begleiten. Das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen finde ich eine fantastische Einrichtung, weil das 24/7 erreichbar ist. In sehr vielen verschiedenen Sprachen, über die Website mit einem Notausstieg, sodass, ne, sofort in einen anderen Browser gewechselt werden kann, wenn dann doch jemand mal in den Raum kommt. Wo ich mir konkret via Chat, via Mail, via Telefon Unterstützung holen kann und nachfragen kann, was mache ich denn? Das finde ich schon mal ganz wichtig. Ich finde es wichtig, dass in den Kliniken, in den Arztpraxen, in den Kneipen, wo auch immer man sich aufhält, Plakate hängen vom Hilfetelefon, dass ich mir eine Telefonnummer mitnehmen kann, die ich anrufen kann oder abfotografieren kann oder merken kann oder wie auch immer.
Wir schreiben sie natürlich auch in die Shownotes hier, ne? Wenn man jetzt.
Das fände ich total wichtig.
Natürlich, das machen wir. Verlinken alles.
Ich finde es wichtig, das Gewaltschutzgesetz zu kennen. Das ist was ist ein wunderbares Gesetz, was wir in Deutschland seit vielen Jahren haben, dass in Fällen von häuslicher Gewalt oder akuter Bedrohung die Frauen, von denen wir jetzt reden, die Polizei rufen können und der Täter der Wohnung verwiesen wird. Also, dass sie nicht Sorge haben müssen, dass sie mit dem Neugeborenen nachts um 3 irgendwie im Regen, in der Kälte auf der Straße stehen und nicht wissen, wohin oder schlimmstenfalls ohne Kind auf der Straße stehen, sondern dass das nach dem Motto, wer schlägt, der geht, gehandhabt wird, unabhängig von den Mietverhältnissen oder von den Eigentumsverhältnissen. Dass dann von der Polizei in Kontakt hergestellt werden kann zu einer Gewaltschutzstelle. Ne? Solche Informationen finde ich einfach wichtig, zu wissen für betroffene Frauen, es gibt Auswege. Und wir wissen alle, die wir mit dem Thema arbeiten, dass es nicht leicht ist. Das klappt häufig nicht beim ersten Mal, ne, sondern dann geht man nochmal zurück, weil ne, der Gewalt vorausgegangen ist ja häufig eine lange Zeit, wo die Frauen kleingeredet worden sind und ne, ohne mich bist du gar nichts, du bist
wert. Ja, und sich gebunden haben, ne, sehr stark an diese Person und vielleicht auch abhängig gemacht wurden. Genau, ja, das klar. Und natürlich durch solche toxischen Verhaltensweisen und Kleinmachen und so weiter und sich dann eben doch sicherer fühlen mit diesem Menschen, der einem vermeintlich Schutz bietet, ja, und vermeintlich stärker ist als man selbst. Ja, ist eine komplexe, sehr, sehr komplexe Geschichte.
Und wo die Kinder auch häufig als Druckmittel missbraucht werden. Wenn du gehst, du bist nichts wert als Mutter, dann informiere ich das Jugendamt. Die sorgen dafür. Dir werde ich das Kind wegnehmen. Du kannst das nicht. Ne? Diese Frauen sind häufig vorher isoliert worden von dem Freundeskreis, von ihrer Familie. Das heißt, es ist schwierig, da rauszukommen. Es ist nicht unmöglich und es lohnt sich, ne? Wirklich diesen Weg zu gehen. Aber wir wissen, dass das kein einfacher Weg ist. Und ich finde es wichtig, da den ersten Schritt zu gehen. Und sich klarzumachen, dass es Wege aus dieser Gewaltspirale raus gibt. Und was noch ganz, ganz wissenswert ist, ist wirklich die sehr beschämende, sage ich jetzt mal, Tatsache, dass gerade Schwangerschaft und Geburt des ersten Kindes häufig der Zeitraum ist, wo das erste Mal Paargewalt auftritt. Oh. Das ist ein gefährlicher Zeitraum für Frauen, weil da einfach eine Lebenssituation ins Wanken gerät und ganz viel neu sortiert wird und in solchen Situationen häufig auf ungute Bewältigungsstrategien zurückgegriffen wird, ne, um das mal euphemistisch zu beschreiben. Aber das ist ein gefährdeter Zeitraum. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass das Fachpersonal darum weiß, ne, dass dem so ist.
Ja, absolut, absolut. Ich hätte eigentlich gedacht, das ist der Zeitraum, wo Gewalt dann aufhört. Aber einfach als aus meinem Grundverständnis, wenn ich eine schwangere Frau vor mir hätte, hätte ich sofort Schutz erzwingt.
Neue Lebenssituation. Ne? Da kommt eine finanzielle Belastung mit dazu. Ne? Das heißt, die Partnerin ist ja leider immer noch so, dass meistens die Frauen erstmal in Elternzeit gehen, für ein Jahr aus der Berufstätigkeit, mindestens für ein Jahr aus der Berufstätigkeit rausgehen. Das heißt, für den Partner eine erhöhte finanzielle Belastung mit dabei. Ne? Die Frau ist vielleicht sehr auf sich selbst und auf das Kind fokussiert, richtigerweise, ne? Wo Männer sich dann manchmal zurückgesetzt fühlen, das Gefühl haben, ne, sie werden gar nicht mehr beachtet und gar nicht mehr gesehen. Was haben sie jetzt für eine Rolle? Ne? Sexualität verändert sich, Körper verändert sich. Es ist das, was man gemeinhin eine Lebenskrise nennt, die Geburt des ersten Kindes. Das ist ein Wendepunkt im Leben. Und Wendepunkte können gefährlich sein. Muss man sehen.
Genau, sind nicht immer gefährlich.
Nein. Aber das ist einfach eine Zeit, wo alle gefordert sind, neue Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Ne, für die Situation, die es vorher noch nicht gegeben hat.
Ja, das stimmt.
Gerade es da um Menschen geht, die vielleicht auch wenig selber mitbekommen haben und wenig im argumentativen Bereich unterwegs sind, dann ist die Gefahr hoch, dass auf Bewältigungsstrategien zurückgegriffen wird, die eben toxisch sind. Ne?
Ja, absolut. Ich würde gern noch mal wieder zurückgehen zu Frauen, die in ihrer Kindheit sexualisierte Gewalt erlebt haben oder in ihrer Jugend, also wo das einfach schon eine Weile her ist. Hast du die Erfahrung gemacht, dass dadurch ja automatisch sozusagen die Geburten schwieriger verlaufen, beziehungsweise siehst du in bestimmten Punkten bestimmte Gefahren? Das kann jetzt sowohl für Betroffene interessant sein, als auch für Begleitende, also auch für Fachpersonal vielleicht interessant sein. Wo sind so die Punkte, die sensiblen unter der Geburt, wo du sagst, da würde ich vorsichtig sein oder das eben vorher versuchen, mich schon mal damit auseinanderzusetzen, dass das besondere Herausforderungen sein können für einen selber oder eben in der Begleitung. Worauf sollte man da vor allem achten?
Wir können ja mal so chronologisch durchgehen.
Ja.
Schwangerschaft ist sicherlich das, was wir schon angesprochen haben. Also auf der einen Seite die Schwangerenvorsorge, wie wird die gestaltet, von wem wird die durchgeführt, was muss sein, was muss nicht sein, wie brauche ich das? Ne? Mhm. Oder was brauche ich auch vielleicht alles nicht? Ne? Mhm. Ich halte es für sinnvoll, sich auf jeden Fall fürs Wochenbett eine Hebamme zu suchen. Viele Leitgründe, aber mit der in der Schwangerschaft vielleicht auch darüber sprechen zu können, zu überlegen, ne, wie sieht das denn aus im Hinblick auf Schwangerschaft und Geburt? Was ist mir wichtig? Was für einen Geburtsmodus stelle ich mir denn vor? Ne, wer soll dabei sein? Ne? Ist für mich spontan Geburt überhaupt eine Option oder ist das Thema so verbrannt, dass ich von vornherein sage, ich will einen Kaiserschnitt, so aus dem Gedanken raus Triggersituationen aus dem Weg zu gehen, keine vaginalen Untersuchungen zu erleben, sondern nicht zu wissen, dann und dann gehe ich in den Kreissaal und eine Stunde später habe ich mein Kind. Was bedeutet aber auch Kaiserschnitt?
Wollte ich gerade sagen.
Das kann ein guter Weg sein, das muss aber kein guter Weg sein. Und da eine Fachperson an der Seite zu haben, kann ich mir für die betroffenen Frauen sehr hilfreich vorstellen, um all diese Facetten so ein bisschen auszuleuchten, mehr Informationen zu kriegen, sodass ich mir eine Meinung bilden kann. Unter der Geburt sind gerade bei sexualisierter Gewalt Körperberührung, vor allen Dingen vaginale Interventionen häufig ein Thema. Ne? Weil das einfach Körperregionen sind unter der Geburt, die sind die gleichen Körperregionen. Ne? Wenn ich vergewaltigt worden bin und jetzt werde ich da untersucht oder jetzt wird da ein Kind geboren, ne, kann das einfach triggern, weil der Körper sich erinnert. Muss nicht, kann aber sein. Ne? Gilt aber auch für jede andere Form der Berührung. Ne? Das gilt für Positionen. Ne? Vielleicht gibt es Körperhaltungen, die einfach nicht gehen, wie zum Beispiel der Vierfüßlerstand oder die Rückenlage. Ne? Mhm. Da sich Gedanken zu machen, zu überlegen, was brauche ich, das mit der Hebamme auch mal durchzusprechen. Grundsätzlich kann das sehr unterschiedlich sein. Also ich habe auch schon mal erlebt, dass eine Schwangere mir sagte, sie haben totalen Horror davor, die erkaltende Nabelschnur in der Vagina zu spüren nach der Geburt. Mhm. Da kann man ja vorarbeiten und überlegen, wie kann das gehen? Ne? Da gab es eine tolle Hebamme an der Seite, die gesagt hat, das ist gar kein Problem. Also wir haben dieses Gespräch gemeinsam geführt. Ich als Beraterin und ne, die Hausgeburtshebamme. Mhm. Da können wir einen Tupfer drum wickeln, dann merkst du das nicht so sehr. Das war, ne, damit war so ein Angstpunkt schnell geregelt. Ne? Mhm. Das Gleiche gilt aber auch für den Einsatz von Schmerzmitteln. Für die eine total wichtig, dass sie sagt, ne, möglichst keine Schmerzen. Für die andere kann das aber auch so ein Gefühl sein von, ich werde von meinen Körperempfindungen abgeschnitten. Oder gerade wenn irgendwie was gegeben wird, was auch schon mal so ein bisschen den Kopf lässig macht, um es mal so zu formulieren. Ne? Dass dann das Gefühl von Kontrollverlust entstehen kann. Mhm. Oder vielleicht auch in der Gewaltsituation solche Medikamente verwendet wurden.
Um die Habe ich auch gerade gedacht. Ja.
Da wirklich genau sich die Zeit zu nehmen, am besten mit einer fachkundigen Unterstützung zu überlegen, was geht für mich, was geht nicht. Mhm. Welche Geburtsposition auf dem Kreisbett, auf dem Boden, auf dem Hocker, in der Badewanne, ne? Was sind Sätze, die gesagt werden sollen? So eine häufige Annahme ist bloß kein männlicher Arzt mit dabei oder keine männliche Hebamme mit dabei. Das würde ich in der Absolutheit auch nicht stehen lassen und es macht auch keinen Sinn, meistens in den Kliniken zu sagen, da soll auf jeden Fall kein Mann mit dabei sein. Mhm. Das kann man probieren. Wenn es aber Nachtdienst ist und es ist nur ein Arzt, ein männlicher im Haus und es wird ein Arzt gebraucht, dann habe ich dann keinen Plan B. Wichtiger fände ich an der Stelle, den Satz zu ergänzen durch, und wenn es nicht anders geht, hätte ich gerne das. er mit mir im Kontakt bleibt. Ne? Er mit mir spricht, mir jeden Schritt erklärt, ne? Meinen Stopp als Stopp nimmt, wenn ich sage, das geht jetzt nicht mehr, ne? Dass ich dann ernst genommen werde. Ne? Da sich einen Plan B zu überlegen, der an realistische Gegebenheiten angepasst wird, das halte ich für ganz, ganz wichtig.
Mit diesem Stopp, da kam ja auch eine Frage. Wir hatten ja vorher ein bisschen gefragt auf Instagram, was so bewegt und was man gerne wissen möchte. Und da ging es auch um die Frage, was ist mit dem Nein? So kann, wie sehr kann ich denn Nein oder Stopp sagen in der Geburtssituation überhaupt?
Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil es ja eine Ausnahmesituation ist. Grundsätzlich hat jede Schwangere, jeder Mensch, auch beim Zahnarzt, bei der Gynäkologin unter der Geburt, das Recht zu sagen, nein, das wird hier nicht gemacht. Ne? Wir haben ein Selbstbestimmungsrecht und wir haben ein Patientinnenrechtegesetz. Ne? Von daher, wenn ich Nein sage, muss das gehört werden. Ne? Wenn das nicht gehört wird, würde das eher dann unter Körperverletzung firmieren. Mhm. Gibt es Situationen sicherlich, wo es Menschen schwerfällt, dann nehme ich mich überhaupt nicht aus. Also mir geht es auch manchmal beim Arzt so, dass ich denke, das will ich nicht, aber ne, bis ich mir klar darüber geworden bin, dass ich es nicht will, ist es auch schon wieder vorbei. Ne?
Oder so.
Oder ich stehe da und denke, dann muss das jetzt sein. Ne? Es ist ja auch schwierig, Nein zu sagen. Gar keine Frage. Man kann sich auch ein Symbol überlegen, sagen, ne? Hebt die Hand oder ne, die Begleitperson mit einbeziehen, ne, die mich vielleicht kennt, ne, der gegenüber ich ein Symbol oder eine Handbewegung deuten kann und ne, die das dann für mich übersetzt und sagt, nein, das will sie nicht. Das hat sie gerade klar geäußert.
Genau.
Wir werden nicht umhinkommen, dass es Situationen gibt, wo ein Nein vielleicht inwendig gefühlt wird, aber nicht geäußert wird und infolgedessen auch nicht gehört wird. Da ist die Verantwortung sicherlich bei den Fachleuten, im guten Kontakt mit den Frauen zu bleiben und auch Körpersprache zu lesen, einen Blick zu lesen, sich nachzuvergewissern. Ne? Mhm. Grundsätzlich sollte vor jeder Intervention, vor jeder Maßnahme das Einverständnis eingeholt werden, egal was es ist. Ne? Und da reicht in der Regel nicht ein, das machen wir jetzt, weil das wichtig fürs Kind. Ne? Ne? Das ist keine Aufklärung, das ist kein Einverständnis. Ne? Ja. Es gibt ein wunderbares Akronym, FRANI, das kennst du wahrscheinlich auch, oder?
Ja, natürlich.
Das gebe ich an der Stelle immer gerne weiter. Ne? Dann kurz eine Karte zu zücken und zu sagen, Moment, welche Vorteile hat das? Welche Risiken hat das? Welche Alternativen haben wir? Ne? Ist das ein Notfall? Ne? Was passiert, wenn wir nichts tun? Ne? Diese Dinge, ne, auch die Begleitpersonen wieder mit zu involvieren. Ich gebe diese Karten auch immer Fachleuten mit. Ich sage, wenn ihr das so erklärt, dann kriegt ihr eine Einwilligung oder auch nicht. Dann kriegt ihr eine informierte Entscheidung der Person.
Genau. Ja, absolut.
Ich kann nur Mut machen, wohl wissend, dass es nicht immer gelingen wird. Dazu kommt, jetzt steigen wir sehr in die Dynamik ein, ne? Wenn mir über Jahre abtrainiert worden ist oder verwehrt worden ist, eine eigene Meinung zu haben und ich klein gehalten wurde, warum zum Teufel soll ich ausgerechnet unter der Geburt anfangen, für mich selber einzustehen in dieser besonderen Situation?
Absolut.
Da liegt wieder die Verantwortung bei den Fachleuten, das vorwegzunehmen.
Ja, das stimmt. Und vielleicht auch die Möglichkeit, das schon in der Schwangerschaft ein bisschen zu üben. Also wenn man schon weiß, bei der Geburt kommt es drauf an, ja, dann ist es wichtig, dass ich eben auch Nein sage oder dass ich mich eben mitteile, damit ich nicht traumatisiert rausgehe, weil die Geburt ja einfach ein Traumarisiko sowieso schon in sich birgt.
Ja. Ja.
Und mit so einer Vorbelastung ist es eben nochmal erhöht, dass man dann eben sagt, gut, dann schaue ich in der Zeit vor der Geburt, ob ich nicht üben kann. Also es gibt ganz tolle Übungen, mit denen man Nein üben kann. Und ich finde auch diesen Umweg über die Begleitperson, der man vertraut, halt einen ganz tollen Hinweis, ne, dass man darüber gehen kann und oder vielleicht gehen kann und dann vielleicht leichter ein Nein auch aussprechen kann, indem man es eben nicht ausspricht, indem man es einfach signalisiert.
Es sind ja zwei Schritte. Der erste Schritt ist erstmal wahrzunehmen, was ist bei mir eigentlich los? Ja. Und der zweite Schritt ist, das dann nach außen zu kommunizieren. Und der dritte wäre, es wird gehört und es wird darauf reagiert entsprechend.
Ja.
Ich würde noch mal gerne einen Blick auch auf das Wochenbett werfen, weil das einfach häufig auch in dem Kontext unterschätzt wird. Und ich damals von der Mutter, die ich interviewt habe, den expliziten Auftrag bekommen habe, das weiterzugeben, dass das einfach eine besondere Zeit sein kann. Wochenbett steht auch unter so einem Glorienschein. Das muss alles ganz toll sein. Mhm. Man muss sich so glücklich fühlen.
Baby-Honeymoon,
ja. Ich finde es, also diesen Glorienschein, den würde ich zu gerne mal von seinem Glanz befreien. Das ist in erster Linie Arbeit, das wissen wir. Das ist eine Zeit, die auf der einen Seite körperlich von ganz vielen Triggern besetzt ist. Ne? Die Schmerzen im Vaginalbereich, im Dammbereich, ne? Wenn die Mütter stillen wollen, das Anschwellen der Brust, die Schmerzen in der Brust, das Anlegen, ne? Was häufig mit bei vielen Kolleginnen immer noch mit Handgriffen versehen ist, das Berührtwerden, das Austreten von Milch, also ganz viele körperliche Trigger. Dazu eine sehr große mentale Herausforderung, auf das Einstellen, auf diese neue Lebenssituation, Verantwortung übernehmen, dafür sorgen, dass das Kind in Sicherheit ist. Und was damals diese Mutter zu mir gesagt hat, was sie nicht ausgehalten hat, waren dieses 24 Stunden am Tag gesehen werden, vom Kind gesehen werden, vom Personal, von Besuchern, so keine Möglichkeit, sich um sich selbst zu kümmern und sich zurückzuziehen. Die Kinder dürfen und sollen und brauchen das, dass sie jederzeit ihre Bedürfnisse äußern können und gehört werden. Mhm. Das nächtliche Gewecktwerden kann für die Mutter aber ein Trigger sein. Vielleicht kennt sie das aus eigener Kindheit, ne, dass dann plötzlich jemand im Raum stand. Ne. Das finde ich auch nochmal wichtig hinzugucken, wie wird das gehandhabt. Ne.
Und auch also, zu schauen und zu wissen, ja, entschuldige, zu wissen, dass man auch, wenn eine Geburt natürlich verlaufen ist, ohne große Verletzungen und so, man wirklich nach wenigen Stunden nach Hause gehen kann. Ja. Also, dass das eben möglich ist und das auch noch einfach nochmal mitzudenken. Ja. Vielleicht kann das eine bessere Option sein, weil selbst ich, also was du jetzt gerade gesagt hast mit diesem nächtlichen Gewecktwerden, es ist irgendwie Schichtwechsel, jemand kommt rein, fremde Person, das finde ich ja selbst ich auch schon total unangenehm und übergriffig. Also es ist so, ne, dass da erschreckt man sich einfach sowieso schon. Und wenn man jetzt sowas in der Kindheit jetzt nur mal als Beispiel erlebt hat, im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt oder überhaupt Gewalterfahrung, ja. Dann kann das wirklich ganz furchtbar sein. Ja.
Wochenbettzimmer sind keine sicheren Räume. Ne? Mm. Ich kann den Raum nicht verschließen. Da heißt, es kann jederzeit jemand reinkommen. Ne? Und wenn ich jetzt selber, der Schutz der nächsten Generation steht da für die Frauen ja auch häufig im Vordergrund. Ne? Meinem Kind soll auf jeden Fall sowas nicht passieren, wie mir passiert ist. Das heißt, ich muss ganz besonders auf dieses kleine Wesen, auf dieses kleine Mädchen oder auch auf den kleinen Jungen aufpassen, dass da nichts passiert. Wie kann ich denn da ein Auge zumachen, wenn ich weiß, der Raum ist nicht abschließbar?
Stimmt, ja.
Na, das ist ein unsicherer Raum und das vergessen wir, weil es so normal ist, dass Krankenzimmer eben nicht abgeschlossen werden, oder Wochenbettzimmer nicht abgeschlossen werden können, mit gutem Grund, gar keine Frage. Ich muss ja da reinkommen, wenn irgendwie Notfall ist. Ne? Aber insofern könnte da die Alternative wirklich sein, entweder ein Familienzimmer, ne, dass ich mich entspannen kann, dass ich die Augen auch mal zumachen kann, oder aber wenn es die Situation zulässt und nicht zu Hause die Gefahr droht, dann relativ früh ist wieder nach Hause gehen, eine ambulante Geburt.
Ja, ja.
Aber das muss,
ja, da gab's ja auch,
das muss einfach klar sein, dass das eine ganz schwierige Situation sein kann.
Absolut. Und da gab es auch eben die Frage, ne, warum werden eigentlich Frauen mit sexualisierter Gewalterfahrung nicht bevorzugt, wenn es um die Vergabe eines Familienzimmers geht? Aber das ist vielleicht auch keine Antwort, ne? Ja.
Ich glaube, ich weiß es gar nicht. Also es setzt ja auch so ein Stück weit voraus, dass es dann Paare gibt, die sagen, für uns ist es wichtig, weil. Mhm.
Ganz genau.
Ich kann mir schon vorstellen, dass in den Häusern mittlerweile die Situation so ist, dass es dann möglich gemacht wird, so ein Familienzimmer frei ist. Aber ich kann auch nachts um drei das andere Paar aus dem Zimmer rauswerfen und sagen, sorry, ihr müsst jetzt gehen.
Ja.
Also wenn das Zimmer belegt ist, ist das Zimmer belegt. Dann kann ich nicht sagen, ich würde gerne. Aber ich glaube, dass auch da ein Umsetzen, ein Denken stattfindet. Aber ein Krankenhaus ist eben ein Krankenhaus.
Ja. Ja, das stimmt. Und da gibt es Strukturen und ich merke auch immer wieder, dass die Mühlen langsam mahlen in Krankenhäusern, dass sich Dinge verändern.
Das ist das Gute.
Malen. Das ist absolut, absolut, aber sie brauchen ihre Zeit. Ja, ja, das stimmt. Martina, Haben wir noch etwas übersehen? Haben wir noch, gibt es noch etwas? Also natürlich, es ist ein riesiges Thema. Da haben wir natürlich ganz viel übersehen, noch nicht angesprochen. Also wir könnten sicherlich ganz viele Stunden noch hier miteinander sprechen. Aber gibt es noch etwas, wo du denkst, das ist auf jeden Fall nochmal wichtig zu sagen?
Für betroffene Frauen, traut euch, traut euren Wahrnehmungen. Nochmal, das ist nicht neu, das habe ich gerade schon mal gesagt, aber das wirklich aber nochmal mitzugeben und macht euch Gedanken, was ihr braucht und ihr dürft Wünsche äußern und im Idealfall werden die gehört. Also Geburtsplan ist da, wobei ich diesen Begriff ganz furchtbar finde, aber sich da schriftlich festzuhalten, was brauche ich für meine Sicherheit. Und dann sich zu trauen, darüber zu sprechen, dass man Gewalt erfahren hat, weil ihr steht nicht alleine damit. Ne? Das geht vielen Betroffenen oder vielen Frauen so, dass sie Gewalt erfahren und sich nicht trauen, darüber zu sprechen. Mhm. Für die Fachkräfte macht die Augen auf und seid vorsichtig.
Ja. Ja, und sprecht es auch an.
Genau. Und sprecht es an.
Ja, ja. Genau. Ich danke dir sehr, Martina. Wir werden auf jeden Fall hier einiges verlinken. Also für alle, die jetzt betroffen sind oder sich informieren wollen, schaut gerne in die Shownotes, dass wir da eben eine schöne Sammlung haben von Telefonnummern und so weiter und so fort. Websites vielleicht auch nochmal. Auf jeden Fall deine Bücher, aber vielleicht hast du auch noch ein anderes Buch, wo du sagst, oh, das wäre auch nochmal für Betroffene toll. Wir gucken mal, wir stellen was zusammen auf jeden Fall. Und dann danke ich dir sehr, dass du heute da warst.
Sehr gerne.
Und über dieses Thema mit uns gesprochen hast und wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg, ganz viel Einflussmöglichkeiten in deinem Beruf.
Dankeschön. Danke für das Gespräch.
Ja, das war es schon mit dem Interview mit Martina Kruse. Ich hoffe, dass du die ein oder andere Idee bekommen hast, die dir helfen und dich unterstützen kann, egal ob du in der Geburtshilfe arbeitest oder selbst betroffen bist. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Wie gesagt, du findest hier in den Shownotes viele Websites, wo du einmal dich weiter belesen kannst, wie du dir Hilfe holen kannst. Und wenn du möchtest, kannst du uns auch gerne auf Instagram schreiben. Unter die friedliche Geburt gibt es wie immer einen passenden Post. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und bis bald. Deine Christine.